Ein ganz bekannter Text aus dem Neuen Testament zum Thema Danken. Viele von euch kennen ihn. Ich will euch heute nochmal daran erinnern. Er steht in Lukas 17 ab Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie und befahl ihnen: Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde, und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind dann die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. Die Geschichte hat viele Aspekte. Ihr werdet euch alle noch lückenlos erinnern, vor 2 Jahren, Erntedank, habt ihr dazu schon was gehört. Heute nur 4 einfache Punkte. Der erste Punkt: Wie ist denn das mit dem immer schön Danke sagen? Für den Ausgang der Geschichte gibt es ja mehrere mögliche Varianten. Wir leben in einer Kultur, die an die Moral glaubt, und wenn dieser Glaube auch schwer erschüttert ist, so halten wir es doch in unserer Erziehung immer wieder hoch und sagen: Immer schön Danke sagen. Unsere Märchen sind ein Ausdruck dessen, dieser Moralität, und oft kämpft da das Böse gegen das Gute und es ist klar, wer am Ende siegt. Und wie würde unser Text ausgehen, wenn er jetzt nicht in der Bibel stehen würde, sondern wenn er ein Märchen wäre und es nicht um Jesus ginge, sondern eine Zauberin oder so eine Fee? Stellen wir es uns mal vor. Einer von ihnen lief zur guten Fee zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er ihre Güte. Er warf sich vor ihr nieder und dankte ihr. Es war ein Mann aus Samarien. Die gute Fee fragte: Habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Weshalb kommt nur einer zurück, noch dazu ein Fremder, um sich bei mir zu bedanken? Naja, und wie geht die Geschichte dann aus? Wenn man ein bisschen sich auskennt in Märchen, könnt ihr es euch vorstellen. Als die gute Fee die Undankbarkeit der 9 sah, ergrimmte sie in ihrem Herzen, nahm die Heilung für diese 9 zurück. Von Stund an wurden die 9 anderen wieder krank, und weil sie inzwischen an ihrer Krankheit gestorben sind, lebt nur noch der Dankbare heute in Frieden. Und so haut es ja nun auch wieder hin. Die Gerechtigkeit scheint wiederhergestellt und jeder Hörer des Märchens ist gewarnt: Vergiss nie die Dankbarkeit, sie ist deine Pflicht und Schuldigkeit gegenüber deinem Wohltäter. Außerdem könntest du dir sonst die Missgunst des Wohltäters zuziehen, und das würde ich dir nicht raten. Aber so geht die Geschichte ja gerade nicht aus. Ganz offensichtlich reagiert Jesus anders. Er hat alle geheilt, das bleibt auch so. Und ich lese noch einmal das Original. Zu dem Samariter aber sagte er: Steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. Im Zentrum steht also das Vertrauen zu Gott. Im Zentrum steht der Glaube. Alles läuft darauf hinaus, dass einer zu Jesus findet und Gott lobt. Der wichtigste Unterschied ist: Will ich etwas von Gott, bestimmte Gaben, bestimmte Geschenke, oder dringe ich bis zu ihm vor? Will ich zu ihm gehören? Das Geschenk der Heilung erhalten alle 10 umsonst. Ja, sie müssen es nicht bezahlen, sie müssen auch nichts dafür abliefern, auch keinen Dank. Aber nur einer findet zu Jesus. Für die 9 anderen ist diese Heilung ja dann im doppelten Sinne umsonst. Sie ist kostenlos und sie ist in gewisser Weise auch vergeblich, denn es bleibt ohne tiefere Auswirkungen. Jesus möchte, dass wir im Glauben lernen und im Charakter wachsen. Und wenn er Menschen heilt, dann wünscht er sich auch dieses Wachstum. Und wenn er Krisen in unserem Leben zulässt, hat er dasselbe im Sinn. Er will erreichen, dass wir unser Leben nicht auf falsche Sicherheiten gründen, sondern auf ihn. Wahrscheinlich sind die neuen Geheilten, die nicht zu Jesus zurückgefunden haben, alle nach Hause gerannt und haben sich riesig gefreut. Hatten sie ja auch Grund zu. Und ihr Lebensmotto war künftig, könnt ihr es euch vorstellen? Wie war ihr Lebensmotto? Könnt ihr euch vorstellen? Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, denn davon wussten sie jetzt was von Krankheit und von Gesundheit. Aber eins ist doch klar, irgendwann werden sie wieder krank. Irgendwann werden sie sogar sterben, das ist ziemlich klar. Wie weit trägt so ein Lebensmotto Hauptsache gesund? Es trägt genau bis zu dem Zeitpunkt, an dem man krank wird. Jedenfalls nicht bis zum Ende des Lebens und schon gar nicht darüber hinaus. Aber einer ist einen Schritt weiter gegangen. Jesus sagt ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Nur der eine hat wirklich verstanden, dass es um noch mehr geht, als darum körperlich gesund zu werden, sondern darum im Vertrauen auf Jesus zu leben, so wichtig körperliche Gesundheit auch ist. Und er hat dann noch etwas gewonnen. Er kann nämlich im Rückblick, selbst in der Zeit seiner Krankheit, vielleicht einen Sinn finden. Er hat auf dem Weg durch die schwere Krankheit Gott neu kennengelernt und er hat ihn neu loben gelernt. Und vielleicht sagt er, Gott meint es gut mit mir, er macht mich gesund und er trägt mich im Leben. Er bleibt bei mir, ich kann in seiner Nähe leben. Das hätte ich nie erkannt, wenn ich nicht krank gewesen wäre und er mich geheilt hätte. Und deswegen war die Krankheit ganz und gar nicht gut. Eine Krankheit ist nicht gut. Aber sie war wenigstens für etwas gut. Sie war nicht völlig sinnlos. Und die neun anderen? Ihnen gegenüber hat sich ja Gott die Hände gebunden. Er wird sie nicht zwingen, dankbar zu reagieren und ihm zu vertrauen. Gott wird nie irgendjemandem mit Zwang das Lob abnehmen. Gott ist größer. Gott ist Liebe. Gott kann auf seine Menschen warten. Er kann sogar trauern, wenn sie sich von ihm abwenden. Das ist so ähnlich, wie wenn sich Menschen, die wir sehr lieben, von uns abwenden. Das ist ja vielleicht einer der tiefsten, ja, es ist ein tiefer Schmerz, sage ich mal, vielleicht der tiefste. Gott freut sich aber auch umgekehrt unendlich über eine dankbare Antwort, über fröhliche Gegenliebe. Und so sehr macht er sich von uns abhängig. Er zwingt uns nicht, aber er lädt uns ein. Gott ist so groß, dass er sich das leisten kann. Größer, als wir denken. Und er streckt seine Hand zu uns aus. Wie können wir ihm nun danken? Ein hebräisches Wort, das wir oft mit danken übersetzt wird, heißt eigentlich loben und jubeln. Auch bewundern. Oder so, das kann ich jetzt nicht vormachen, die Gebärde der Anmut. Das können andere besser. Dieser Dank ist keine Gegenleistung. Es ist einfach eine Freude über Gottes Geschenk und über seine Taten. Kinder können sich so freuen, ja. Denen muss keiner das beibringen, sich zu freuen, wenn sie was Schönes bekommen. Und trotzdem ist das so nicht einfach. Ich höre manchmal so abstrakte Gebete unter den Christen. Ja, dann betet man, und die sind ja nicht falsch. Man betet, guter Gott, ich lobe und ich preise dich, Amen. Und ich frage mich manchmal, was das mit einer Ehe machen würde, wenn ich ständig sagen würde, gute Anne, ich lobe und preise dich, Ende der Durchsage. Denn das heißt ja Amen dann. Und mir würde gar nicht einfallen, wofür ich sie eigentlich lobe oder was ich an ihr so schätze. Sagen wir es doch konkreter. Wofür loben wir ihn denn? Können wir das sagen? Können wir erzählen von den kleinen und den großen Taten Gottes im persönlichen Leben und auch in dem Leben der Gemeinde? Können wir erzählen von dem, was Gott tut? Können wir es ihm sagen und ihm danken? Im Übrigen können wir es dann wahrscheinlich auch anderen sagen. Dann nehmen wir uns so einen Kaffeebecher und erzählen es unserem Nachbarn. Das ist konkreter Dank. Und er könnte so klingen. Herr, dass du mich heute, nur heute aus meinem Trübsinn herausgerissen hast, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Heute konnte ich aufatmen. Oder, Herr, manchmal habe ich Angst um unsere Kinder. Es ist gut zu wissen, dass du sie beschützt. Danke für dieses Vertrauen. Oder, Herr, ich habe mich mit meinem Ehepartner gefetzt. Aber dann sind wir zu einem klärenden Gespräch gekommen. Das hat uns weitergeholfen. Wie oft haben solche Situationen in eisigem Schweigen geendet? Heute war es anders. Danke. Nur ein paar kleine Beispiele. Ich denke, viele hier im Raum wissen von großen und kleinen Taten Gottes zu erzählen. Große Taten, wie Gott uns gerettet hat. Da gibt es dramatische Geschichten, die Menschen hier im Raum erlebt haben. Oder ganz kleine. Manchmal zwinkert uns ja Gott einfach im Alltag zu, ja? Dass wir so sagen, oh Gott, danke, wäre ja nicht nötig gewesen, aber schön ist es doch. Wir können also sagen, Lob und Dank sind in der Bibel ganz wichtig. Es geht aber nicht um ein äußeres Ritual, sondern es geht einfach um diese Lebensfreude, um diese Dankbarkeit. Und wenn wir nun auch anderen Menschen helfen wollen, dass sie auch Anschluss kriegen an diese Freude, an diese Dankbarkeit, dann müssen wir sie zu dieser Quelle führen, von der die kommt. Vielleicht ist ja manches Lob Gottes so abstrakt, weil wir den Eindruck haben, wir erleben gar nichts mehr mit Gott. Das kann ja sein, dass das Leben mit Gott irgendwie stumpf und langweilig geworden ist. Kannst du Gott so schwer loben, weil du so wenig mit ihm erlebst? Ist dein Gebet so abstrakt, weil dein Glaubensleben so arm geworden ist, weil du schwer sagen kannst, wofür du Gott loben möchtest, weil du im Grunde traurig bist? Dass Gott so fern ist? Fragen, vielleicht treffen sie nicht zu. Vielleicht ist es ein Moment zu sagen, ich möchte mich neu öffnen. Ich möchte das mal jemand mitteilen. Jemand, der für mich betet vielleicht. Nach dem Gottesdienst ist hier vorne wieder Gelegenheit dazu. Oder jemand, der mit mir konkrete Schritte geht in neues Vertrauen zu Gott hinein. Und er wird sich dann auch wieder zeigen. Wenn wir Gott nicht mehr sagen können, wofür wir ihn loben, können wir auch unseren Nachbarn nichts mehr von ihm sagen. Außer so abstraktes Zeug, und das will keiner hören. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Gotteslob und unserem Glaubensbekenntnis. Wenn ich Gott nicht mehr für seine Taten loben kann, kann ich auch sonst niemandem davon erzählen. Dann ist alles undeutlich oder verschwommen oder halt so eine allgemeine Theorie. Und wer will die wissen? Gott von ganzem Herzen zu loben ist also die beste Voraussetzung dafür, es anderen auch weiterzusagen. Wer ihm konkret lobt, kann auch davon erzählen. Und das geht dann völlig ohne diesen berühmten erhobenen Zeigefinger, für den die Christen immer bekannt sind. Das ist so ein schlechtes Zeugnis. Es ist einladend, es ist liebevoll und es ist begeistert. Und ich kann mir vorstellen, wie der geheilte Samariter losläuft, ja, und von diesem Gott und diesem Jesus erzählt, dem er seine Heilung verdankt. Und wenn er erzählt, dann staunen die Leute. Und sie staunen nicht nur über seine Heilung, sondern wenn es gut läuft, auch über diesen Jesus. Sie fangen an, Gott zu loben und sie fragen nach ihm. Offen ist für mich noch die Frage, worum es Jesus eigentlich ging, als er traurig nach den 9 anderen fragten, die sich nicht mehr blicken ließen. Ja? Manchmal, wenn das so vorgelesen wird, hat das so einen ermahnenden Klang. Hey, wo sind die anderen? Haben die noch nicht Danke gesagt? Ich weiß gar nicht, wir hören ja den Ton nicht mit. Ich denke, diese 9 stehen schon für etwas, was die meisten Menschen auszeichnet, dass sie Gottes Gaben gerne nehmen, aber mit dem Geber nicht viel zu tun haben wollen. Aber ich glaube, im Tiefsten geht es Jesus nicht darum, dass die jetzt ankommen und artig Danke sagen, sondern es geht ihm um das erste Gebot. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es geht ihm um die Ehre Gottes, dass der die Ehre kriegt, dem sie gehört. Ihm allein zu vertrauen und die Ehre zu geben. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus dem geheilten Samariter, weil er sich an den Richtigen wendet. Und darin liegt dann auch ein Schlüssel zu einer Lebensfreude, die einen Menschen zum Loben bringt. Da geht es nicht um ein sonniges Gemüt. Es geht um sehr tiefgehendes Vertrauen zu Gott, dass er mir im Alltag begegnet, dass er die Nummer 1 in meinem Leben ist. Dass er, egal wie es mir geht, allein dadurch, dass er da ist, allein dadurch, dass er mich liebt, verdient, angebetet zu werden und gelobt zu werden. Und dieser Glaube führt dann auch zu einer anderen Lebenseinstellung. Ich begegne nämlich Menschen auch anders. Das hat sehr konkrete Auswirkungen, denn ich kann ja Menschen so begegnen, dass ich ihnen so mit feindseligem Misstrauen begegne. Ja? Und dann werde ich merken, dass die ganze Welt mich feindselig anstarrt. Ja? Wenn ich die ganze Welt verprelle um mich herum, wird die ganze Welt mich feindselig anstarren. Ja, das gilt auch für Staaten, aber das ist ein anderes Thema. Begegne ich ihnen freundlich, werden sie mir auch freundlich entgegenkommen. Meistens wenigstens. Habe ich Vertrauen zu Gott, kann ich auch Vertrauen zu anderen Menschen fassen. Das hängt miteinander zusammen. Ich habe gelernt, Vertrauen aufzubauen, weil ich weiß, dass ich selbst im Leben getragen bin. Und selbst wenn ich mal von Menschen enttäuscht bin, im tiefsten wird mein Vertrauen nicht zerstört. Ich bin gut aufgehoben bei Gott. Das gibt mir Ruhe. Aus dem Gottvertrauen wächst Selbstvertrauen. Und diese neue Einstellung zum Leben. Menschen, die fast immer einen Grund zum Meckern finden, sind doch voller Misstrauen und auch nicht glücklich. Sie sind doch arm dran. Damit lässt sich nicht gut leben. Dem verbitterten Menschen fliegen alle Türen vor der Nase zu. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist so eine Art Naturgesetz. Einem verbitterten Menschen schmeckt auch Honig wie Galle. Anders der Mensch, der sich vertrauensvoll auf das Leben einlässt, der Glauben geschenkt bekommen kann, der ohne Bitterkeit auf Menschen zugehen kann, selbst wenn ihm mal Unrecht geschehen ist. Er sieht die Welt anders. Auch er sieht sie nicht durch eine rosarote Brille. Aber er weiß, dass diese Welt mit allem Elend Gott gehört. Und er kann jetzt die Dinge so sehen, wie sie sind. Ich glaube, das macht realistisch, nicht rosarot. Erlöst sein heißt befreit sein, befreit auch von der Feindschaft gegen das Leben, die so aus der Angst geboren ist. Statt der Angst kommt Dankbarkeit ins Leben. Seid dankbar in allen Dingen, sagt Paulus dann im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 18. Man könnte auch sagen, lebt im Glauben und man wird euch eure Dankbarkeit ansehen. Auch Menschen, die von Herzen dankbar sind, wissen, dass in der Welt nicht alles in Ordnung ist. Sie haben aber mehr Kraft, etwas daran zu ändern. Auf jeden Fall mehr Kraft als ständige Nörgler. Heute ist nun eine gute Gelegenheit, Gott ganz konkret Danke zu sagen. Anna hat das schon vorhin anmoderiert. Das ist ja nicht eine Pflicht, die wir Gott jetzt gegenüber leisten. Dann kann man es auch lassen. Es ist keine Gegenleistung. Was könnten wir ihm schon bieten? Einfach Gott danken, um ihm zu sagen, du bist Gott. Du bist der Nummer eins. Lob Gottes verwandelt sich dann auch in konkretes Tun. Welche Menschen bewegen mehr zum Positiven in dieser Welt? Die, die von Angst getrieben sind? Oder die Verbitterten, die sich um sich selbst drehen? Oder sind es die, die eine Grundhaltung der Dankbarkeit haben? Wer verändert wirklich mehr zum Guten? Entscheidet selbst und dank Gott. Amen.